Angst. Angst ist nicht immer falsch. Wie wir vor 2 Wochen betrachtet haben, manche Ängste sind besonders gut. Stehst du auf einer Straße und siehst ein Auto, das gegen dich rast, solltest du ein bisschen Angst haben. Solltest dich aus diesem Angst dann auch bewegen und die Straße verlassen. Es gibt auch andere Ängste, die gut sind. Gott sagt uns sogar in seinem Wort, dass wir uns vor was besonders fürchten sollen. Matthäus Kapitel 10, Vers 28 sagt uns, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. So Jesus Christus, unser Herr, der so liebevoll ist, sagt uns, wir sollen Angst haben. Ist das Gottes Plan für unser Leben als seine Kinder, dass wir alle mit Angstzustände jeden Tag begegnen und denken, ach, was, wenn heute ich vor Gott als mein Richter stehen sollte? Wird er mich zerstören? Wird er mich bestrafen? Genauso wie in der Straße, manche Ängste sind gut, weil in der Straße, da merkst du, hier ist Gefahr, dann sollst du dich bewegen und die Straße verlassen. Und dann bist du in Sicherheit. Es gibt natürlich keinen Grund, Angst zu haben, wenn du auf dem Gehweg stehst. Normalerweise sieht man, dass auch dieses Beispiel nicht vollkommen ist. Aber wenn wir diese Angst, die Gott uns sagt, wir haben sollten, vor ihm als unser Richter betrachten. Gott sagt uns nicht, wir sollen Angst haben, damit wir ständig Angstzustände erleben in unserem Herzen, sondern damit wir motiviert sind, damit wir erkennen, wo wir von dieser Ängste befreit werden können. Wer uns aus diesem Gericht retten kann, damit wir keine Angst mehr haben müssen. Das Problem, das viele Menschen heute aber haben, ist, dass sie Gott nicht mal annähernd in ihrem Gedanken und Herzen betrachten. Sie denken gar nicht darüber nach, dass eines Tages sie vor ihrem Schöpfer Gott stehen werden. Leider in unserer westlichen Welt und ganz besonders in unserer europäischen Welt gibt es so viele Menschen, die nicht mal an Gott glauben. Was natürlich nichts daran ändert, ob es Gott gibt. Gott gibt's, ob man an ihm glaubt oder nicht. Und ein Gericht gibt's, ob man das wahrnehmen will oder nicht. Und daher sagt Jesus, ihr habt alle Angst davor, dass euer Körper kaputt geht, dass jemand euch umbringen könnte, dass ihr verletzt werden könntet. Aber ihr habt zu wenig Angst, über was mit eurer Seele passieren könnte. Und heute kann man diese Betonung auch wirklich sagen. Diese Aussage stimmt für uns genauso heute, dass Menschen keine richtige Angst davor haben, was passieren wird, wenn sie vor Gott stehen eines Tages, viele. Dann gibt es natürlich auch die Kehrseite, und zwar Menschen, die sehr wohl Angst haben, glauben sehr wohl an Gott und denken, aber ich kann nie wirklich Frieden in meinem Herzen haben, weil ich einfach zu schlecht bin. Und wie könnte diesen Gott, den ich wirklich als gerechter und heiliger Gott erkannt habe, wie könnte dieser Gott mir meine Sünden wirklich vergeben und mich wirklich einfach annehmen, so wie ich bin? Ich bin so schlimm. Manche Leute denken das, obwohl sie ein ganz normales Leben geführt haben, und sie erkennen einfach alle ihre Kleinigkeiten, die sie gemacht haben, richtig als Sünde vor Gott. Andere Menschen haben wirklich ganz schlimme Dinge getan und erkennen, wie schlimm das ist. So ist es Gottes Wunsch für uns, für seine Schöpfung, dass wir mit Angst jeden Tag zu tun haben, dass wir uns vor ihm fürchten, insofern, dass wir denken, ach, eines Tages, wenn ich vor ihm stehe, wird er mich annehmen oder nicht? Oder hat er was ganz anderes für uns geplant und gegeben in Jesus Christus? Und die Antwort ist, dass wir in Jesus Christus den einzigen Grund haben, um von unserer Ängste vor Gottes Gericht befreit werden zu können. Völlig befreit. Wir sollen verstehen, dass es eine ängstliche Sache ist, etwas ist, wovor wir auch Angst haben sollten, würden wir Jesus nicht haben. Aber wer Jesus hat, der ist befreit. Der ist einer der oder eine, die Vergebung und Versöhnung erlebt hat. Alles dreht sich um Jesus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht, sondern Gottes Gericht bleibt auf ihn. Hast du Jesus heute? Heute wollen wir genau diese Stelle anschauen und die Frage stellen, wie gehen wir mit unserer Angst vor einem strafenden Gott um als Christen? Wenn du Jesus nicht kennst, dann ist der klare Botschaft an dich heute, lerne Jesus kennen, glaub an ihn, vertrau ihn völlig mit deinem Herzen. Er nimmt dir deine Ängste weg, er liebt dich und er beweist das auch durch das, was er getan hat. Wir Menschen aber erleben in unser Leben, in unser Umgang miteinander, einiges aber, das unser Gottesbild trübt. Unter uns als Menschen erleben wir Unversöhnlichkeit. Kennt ihr das? Irgendwas ist passiert, einer will das in Ordnung bringen, der andere sagt, nein, weg von mir, mit dir will ich nie wieder was zu tun haben. Los, weg, lass mich in Ruhe. Unversöhnlichkeit. Wir erleben Hass, wir erleben Bitterkeit, Rachegedanken, wir erleben Dinge, die ungut sind voneinander. Und wir übertragen diese Denkweise, diese Erfahrungen, wir übertragen diese Sachen an Gott. Gott ist aber nicht so, wie wir sind. Gott ist heilig. Gott ist ganz anders. Und er hat uns durch Jesus Christus gezeigt, klar und deutlich, wie er ist. Und obwohl wir uns schwer tun, das zu glauben, weil unsere Erfahrung mit Menschen anders ist, hier ist der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben, Zweifeln. Wenn Gott uns in seinem Wort etwas sagt, dann dürfen wir einfach ruhig das annehmen. Es ist eine Verheißung. Gott kann nicht lügen. Und das ist unser Trost natürlich. Wenn er uns was sagt, meint er das ernst. Und da haben wir wieder das Problem bei unserer menschlichen Erfahrung, dass Menschen oft Dinge sagen und das nicht wirklich ernst meinen. Gott ist anders. Gott kann nicht lügen. Alles, was er sagt, ist Wahrheit. Und Jesus sagte uns, die Wahrheit wird uns frei machen. Er will, dass wir frei sind von allen Ängsten, die uns wirklich verketten und innerlich zerstören. Heute möchten wir schlicht und einfach Folgendes betrachten. Wenn ich die Predigt in einem Satz zusammenfassen könnte, würde ich es versuchen mit diesem Satz. Die unvergleichliche Vollkommenheit. Okay, du kennst nichts Vergleichbares in dieser Welt. Versuch das nicht mit irgendwas in dieser Welt zu vergleichen. Du wirst es nicht finden. Okay, es ist vollkommen, heilig, ohne irgendwelche Fehler oder Mangel. Die unvergleichliche Vollkommenheit der Liebe Gottes ruft uns zur gegenseitigen Liebe auf und jagt alle Ängste vor dem Gerichtstag weg. Ich wiederhole das noch einmal. Die unvergleichliche Vollkommenheit der Liebe Gottes ruft uns zur gegenseitigen Liebe auf und jagt alle Ängste vor dem Gerichtstag weg. In Christus haben wir keinen Grund, Angst zu haben vor der Strafe Gottes. Gott ist heilig und gerecht. Er kann unsere Sünden nicht dulden. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum wir uns damit schwer tun, weil wir uns selbst gut kennen. Wir wissen, was wir entweder getan haben, womit wir jetzt noch ringen. Und wir denken, wie könnte Gott mich trotzdem lieben? Es gibt ein Zorngericht. Die Hölle ist real. Wurde aber nicht für uns geschaffen, sagte Jesus. Gott hat die Hölle nicht geschaffen, damit wir dorthin kommen müssen. Er hat die geschaffen für den Satan und für die Engel, die Dämonen, die gefallenen Engel, als Strafe für denen. Und wir, insofern, dass wir ihn nachfolgen und seine Jünger werden und Jünger sind und unsere Sünde bleiben, kommen dann auch dorthin, weil Gott heilig und gerecht ist und unsere Sünde nicht annehmen kann. Nur Petrus sagt uns, Gott will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und daher dieser Gott, der heilig und gerecht ist, hat dafür gesorgt, dass Menschen Errettung erleben können, dass sie dorthin nicht kommen müssen. Das ist sein Wunsch. Gott will das. So wie hat er das getan? Und warum? Er hat das getan, weil er selbst Liebe ist. Er ist Liebe. Unser erster Punkt heute ist ganz einfach. Gott will, dass du etwas verstehst. Eine Beziehung ist nur tief und stark, wenn man einander kennt, oder? Ich und Grace, wir sind jetzt schon ein paar Jahre verheiratet, mehr als ein paar. Dieses Jahr wird es 22 sein. Preis dem Herrn. Grace kennt alle meine Stärken, die ein paar sind, und die Vielfältigkeit meiner Schwächen. Sie kennt meine Schwächen sehr gut. Und ich versuche ein paar Stärken ab und zu auch zu zeigen. Und das ist, wir Männer haben da unsere Schwierigkeiten, oder? Ich weiß, dass Grace mich lieb hat. Und Grace, glaube ich, weiß auch, dass ich sie lieb habe. Und warum? Weil wir 22 Jahre miteinander gelebt haben, weil wir durch die Höhen und Tiefen einander treu geblieben sind, weil wir auch die ganze Herausforderungen, die wir einander schenken, annehmen und das tragen und nicht gleich einander dann ablehnen. Ja, wir haben manchmal unterschiedliche Meinungen, das müssen wir dann natürlich miteinander besprechen. Aber es ist eine Beziehung, die auf Liebe und Treue aufgebaut ist. Wir kennen einander jetzt sehr gut. Und daher ist natürlich wieder, das ist der Grund, warum Paulus uns sagt, dass die Ehe ein Bild ist von Christus und seiner Gemeinde. Eine gesunde Ehe soll sowas zeigen, so eine Treue und Liebe zeigen in dem Herrn. Gott will, dass du ihn auch kennst, dass du verstehst, wer er ist. Du darfst nicht Gott einfach so gestalten, wie du ihn haben möchtest. Er ist ein objektives Wesen. Du kannst nicht morgen einfach sagen, ja, ich glaube, Gott ist so. Und er ist aber nicht so. Genauso viel wie du könntest jetzt nicht morgen nach Hause gehen und sagen, ich habe gestern in der Gemeinde den Stern getroffen, ich habe Stern gesehen. Wie war er genau? Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, ich denke einfach, der war 2,30 Meter groß, 250 Kilo schwer, hat rote Haare gehabt und riesige Ohren. Und sagst, so empfinde ich, war Stern. So bilde ich mir Stern vor. Du kannst das vielleicht denken, aber ändert das irgendwas an, wer ich bin und wie ich wirklich ausschaue? Du könntest überall das verkündigen. Stern ist so und so und so und so, aber ich bin nicht so. Und nur weil wir denken, dass Gott so und so ist, heißt das nicht, dass er wirklich so ist. Er hat uns in seinem Wort gesagt, wer er ist und wie er ist. Und hier in 1. Johannes 4 sagt er uns, etwas, das wir tief in unserem Herzen aufnehmen dürfen und müssen. Was für einen Gott haben wir? Ein hasserfüllter Gott? Ein Gott, der, wie manche Leute ihn darstellen wollen, wie ein zorniger Gott, der einfach da oben im Himmel sitzt und auf uns herunterschaut mit so einem Hammer in seiner Hand und sagt, ich warte nur, bis die einen Fehler machen und sobald die einen Fehler machen, dann jetzt habe ich wieder eins gekriegt. Ist das, wie unser Gott ist? Dass er Strafen liebt und sagt, oh, wenn ich nur noch jemanden bestrafen könnte, oh, das wäre so toll. Ist er so ein wirklich kaputter Gott? Nein, ganz im Gegenteil. Das ist ein falsches Gottesbild. Wir müssen uns von diesem falschen Gottesbild befreien. Wenn Gott Menschen bestrafen muss, dann ist es nicht, weil er das sein tiefster Wunsch und Freude ist. Es ist, weil er aus seiner Heiligkeit das tun muss. Aber das, was er möchte, das, was er am liebsten will, ist uns zu erretten. Und er hat das bewiesen, indem er extreme Maßnahmen ergriffen hat, um das zu ermöglichen. Diese Maßnahmen, diese Schritte haben ihn viel gekostet, weil es ihm so wichtig ist. Gott will, dass du ihn verstehst. Er ist Liebe. Agape. Ihr kennt vielleicht das Wort schon. Es ist irgendwie in unser Gebrauch auch hineingekommen. Agape-Liebe. Agape-Liebe ist nicht ein Gefühlsliebe. Gott sitzt nicht im Himmel und schwärmt über das herrliche Aussehen der Menschen. Und ich bin so verliebt, weil die sind so schön. Unsere Gesellschaft heute, glaube ich, kennt, was wahre Liebe ist, sehr wenig. Liebe wird heute in unserer Gesellschaft sehr viel sogar mit verdorbenen Lüsten verbunden. Dass irgendwie die Liebe ist eins zu eins mit ein Akt der Lust, des Lustes und Begierden verbunden. Aber das ist nicht Liebe, das ist Eros. Das ist eine ganz andere Liebe. Das ist nur ich. Er steht im Mittelpunkt und ich befriedige das, was ich will. Das ist nicht Agape-Liebe. Das ist Eros. Das ist eine Liebe, das mit sexueller Unreinheit zu tun hat. Das ist keine Liebe in diese Richtung. Gott ist Agape-Liebe. Das ist eine selbst aufopfernde Entscheidung zugunsten von anderen. Dass ich sehe, hier ist ein Not, hier ist ein Bedürfnis. Und ich bin bereit, mich selbst aufzuopfern und ich bin bereit, hier einzugreifen, um Hilfe zu leisten, um meine Zuneigung, meine Liebe, dass ich diese Person schätze. Ich bin bereit, mich da zu engagieren. Es ist eine Entscheidung zum Wohl des anderen. Es ist mit Treue und Selbstlosigkeit verbunden. Das ist die Liebe, die unser Gott hat. Es ist Gottes Wunsch, dass wir seine Liebe begreifen und verstehen. Warum wissen wir das? Weil es ihm so wichtig war, dass er uns das immer wieder in seinem Wort gesagt hat. Grace und ich sagen öfters zueinander, ich hab dich lieb. In einer liebevollen Beziehung kommt das immer wieder vor, dass man das ausspricht, dass man das sagt, weil man das kommunizieren will. Ich hab dich lieb. Ich liebe dich. Gott sagt das immer wieder in seinem Wort. Gott liebt uns. Er ist Liebe. Und es ist ihm wichtig, dass wir das verstehen. Er sagt uns, dass er uns lieb hat. Und dann erklärt er uns, woran wir erkennen können, dass er uns lieb hat. Ich kann Grace jeden Tag sagen, ich hab dich lieb. Und dann meinen ganzen Tag für mich allein leben, kein weiteres Wort mit ihr sprechen, nichts für sie tun, nichts tun, um irgendwie diese Liebe zu beweisen. Und ich denke mal, die Grace würde dann irgendwann mal denken, er sagt mir das jeden Tag, als wir aufstehen, aber sonst habe ich mit ihm gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob er mich wirklich liebt, oder? Weil dann wären diese Worte sehr leer. Und wir arbeiten daran, dass unsere Worte was dahinter haben, dass er wirklich das, was wir im Herzen haben, auch in unserem Leben ausgelebt wird. Bei Gott ist es genauso. Er sagt, dass er uns lieb hat und dann er sagte, und hier, schau, da sind die Beweise. Schau, was ich getan habe, um diese Liebe zu beweisen. Diese Liebe ist ein Merkmal für seinen Charakter, aber die Liebe wird geoffenbart, indem er seine Liebe gezeigt hat. Durch seinen Sohn. Gott, der Sohn, offenbart die Größe der Liebe Gottes. Und übrigens, diese Liebe fing nicht an, als Gott uns geschaffen hat. Diese Liebe gab es von Ewigkeit her in der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und er hat diese Liebe dann uns auch gegeben, mit uns geteilt. So, wie zeigt er uns das? Gott zeigt uns seine Liebe, indem er uns seinen Sohn gegeben hat. Und hier in 1. Johannes 4 sehen wir in Vers 9, darin ist die Liebe Gottes. Vers 8 ist eben diese einfache Aussage, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Sehr kurz, bündig und klar. Gott ist Liebe. Und dann Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Gott will, dass du verstehst, wie und wo du das zu erkennen, wo du das erkennen kannst. Dass Gott, wir könnten hier sagen, dass der Vater seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. So, wir haben hier ein paar Dinge, die wir betrachten wollen, die Beweise sind für seine Liebe. Vers 10 geht dann weiter und sagt, darin besteht die Liebe. So, Vers 9, darin wird die Liebe geoffenbart und darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. So, als erstes sehen wir hier, der Vater sandte seinen eingeborenen Sohn. Das Wort eingeborenen Sohn darf uns jetzt nicht abschrecken oder irgendwie verwirren. Das ist ein Wort, das einfach bedeutet, dass er eine Autorität hat. Damals in der Kultur, der erstgeborene Sohn hatte in der Familie einen bestimmten Rang, eine bestimmte Autorität, eine bestimmte Position. Jesus ist nicht bloß einfach irgendein Sohn. Er ist der einzige und mit Autorität gegebenen Sohn Gottes. Er ist von Ewigkeit her Gottes Sohn. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Im Alten Testament ist Jesus tätig. Von Ewigkeit her hat Jesus gewirkt. In der Zukunft wird er wirken. Er ist Teil der Dreieinigkeit. Und diese zweite Person der Gottheit, Jesus, den Sohn Gottes, hat Gott der Vater gesandt, um seine Liebe zu offenbaren, damit du seine Liebe sehen kannst. Jesus sagte, niemand hat den Vater gesehen, außer den Sohn. Und wer den Sohn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und das ist wirklich, was Gott will. Er will, dass wir ihn durch seinen Sohn kennenlernen dürfen. So, er sandte seinen eingeborenen Sohn. Jesus war natürlich auch den Vater unterordnet und mit Freuden gehorchte er den Vater. Zweitens, Jesus kam nicht bloß, damit wir ihn beobachten können. Nicht bloß, damit wir sehen, oh, so ist Gott und jetzt gehe ich trotzdem in die Hölle. Nein, er kam, weil er als Retter in der Welt gekommen ist. Jesus kam, um uns Leben zu geben. Es steht hier am Ende von Vers 9, er sandte seinen eingeborenen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Leben ist das Gegenteil von sterben. Der Grund, warum der Vater den Sohn in dieser Welt gesandt hat, ist, damit du und ich leben können. Jetzt lebe ich aber schon. Was meint er? Er meint natürlich nicht irdisches Leben. Er meint vor ihm in der Ewigkeit leben, wie der Herr Jesus immer wieder sagte, dass er ewiges Leben schenkt, allen, die an ihn glauben. Warum brauchen wir Leben? Naja, Römer 6, Vers 23 sagt uns klar und deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir sind hier auf unser Fundament als Christen, das Evangelium. Wenn du Ängste hast vor Gottes Gerichtstag, die Antwort ist, das Evangelium wirklich noch einmal genau anzuschauen und im Evangelium selbst deine Friede zu finden. Du bist verloren in deine Sünden. Du bist und ich ohne Jesus tot in unsere Sünden. Der einzige Weg, um Leben zu bekommen, ist durch Jesus Christus. Die Liebe Gottes wird geoffenbart, indem der Vater seinen Sohn gesandt hat. Warum sandte er seinen Sohn? Weil wir Leben brauchen. Noch etwas, das kein Nebenpunkt ist. Diese Liebe ging vom Vater aus, nicht von uns. Es ist deswegen so wichtig. Es war seine Initiative. Es ist sein Wunsch, dass du und ich Leben haben. Es waren nicht wir als Menschen, die am Erden sagten und unser eigentlich verzweifelte Situation erkannt haben und dann Gott gebeten haben, bitte, 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 Gott, hilf uns irgendwie. Nein, was hat Adam im Garten Eden getan? Er hat sich versteckt. Und als dann Gott ihn angesprochen hat, was hast du getan? Der Adam hat seine Frau dann schuldig gemacht. Er hat nichts gemacht. Ich habe nur gegessen. Sie hat es mir aber gegeben. Und seit dem Augenblick an, Menschen laufen von Gott weg, statt zu Gott hinzulaufen. Diese Liebe ist von Gott ausgegangen, nicht von uns. Die Bibel sagt uns das auch mit vielen ganz klaren Worten. Zum Beispiel Römer Kapitel 1, Vers 32. Ihr könnt das vielleicht einfach auf der Seite schreiben oder wenn ihr wollt, aufschlagen. Römer 1, Vers 32, direkt nach Apostelgeschichte. Römerbrief ist ein Brief, wo das Evangelium klar und deutlich erklärt wird. In Vers 32 steht, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, er spricht jetzt hier von Menschen. Obwohl wir Menschen wissen, dass es gerecht ist, dass Gott unsere Sünden nicht annimmt, sie verdammt, dass es ein Urteil gibt, sie bestrafen muss. Obwohl wir das erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das ist, wenn du zum Beispiel jemanden merkst, du, der verprügelt ein kleines Kind und statt da irgendwas zu unternehmen, gehst du hin und fängst an, auch das Kind zu verprügeln und findest, ja, das ist ja lustig, machen wir es gemeinsam. Vor Gott, wir stehen vor Gott verurteilt, wir wissen das und in unserer Sünde denken wir, aber ich will das, ich mache das trotzdem. Johannes Kapitel 3, Vers 19. Jetzt natürlich den gleichen Johannes, der erste Johannesbrief geschrieben hat, der in seinem Evangelium hat Folgendes geschrieben, Johannes 3, 19 bis 21. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbart werden, dass sie in Gott getan sind. Das steckt in unserem Herzen, dass wir vom Licht weglaufen, statt hinlaufen. Aber Gott sucht uns. Gott spricht uns durch sein Wort an. Er sucht uns. Johannes sagt uns in 1. Johannes 4, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er suchte dich durch sein Wort. Er spricht dich an und sagt, erkenne, wer ich bin und glaube. Nimm meine Errettung in Jesus Christus an. So einen Gott haben wir. Diese Liebe bewirkte die Sühnung unserer Sünden. Und hier haben wir ein Wort, das wirklich wunderbar und schön ist. Wer Sühnung nicht versteht, da tut sich schwer, innerlich zufrieden zu sein, innerlich zur Ruhe zu kommen vor einem heiligen Gott. Weil wir an Zorn denken. Zu Recht, was haben wir gelesen, auch in Römer 1? Römer 1 sagt uns in glaube ich, Vers 18, Römer 1, 18 sagt, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn. Gott ist zornig, zu Recht gegen unsere Sünden. Es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschheit, der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Vielleicht kennt ihr das Buch Pilgerreise, wo John Bunyan schreibt von einem Christen, von einem Menschen, der von Stadt des Verderbens flieht und in heilige Stadt sucht. Am Anfang trägt er eine riesige Bürde an seinem Rücken herum. Und er hat in einem Schriftrolle gelesen, dass man den Zorn Gottes entfliehen muss. Und er will dieser Stadt der Verderben entfliehen und Gottes Zorn entfliehen. Und er sucht nach Rettung. Gottes Zorn ist real. Als er aber dann das Kreuz betrachtete, steht so wunderschön, und verstanden hat, dass Jesus am Kreuz seine Schuld bezahlt hat, fiel diese Bürde von seinem Rücken ab und rollte den Berg runter und er war befreit. Das ist Sühnung. Was ist das genau, Sühnung? Da es ein Zorngericht gibt, brauchen wir Sühnung. Ein Zorngericht, die Heiligkeit Gottes und die Liebe Gottes verlangen, dass Gott ein starkes Missfallen hat an Sünde. Zorn ist nichts mehr als ein Missfallen gegen etwas. Es kann dir nicht gefallen, dass jemand dich misshandelt. Es kann Gott nicht gefallen, dass du und ich sündig sind. Heiligkeit verlangt, dass er ein Missfallen an Sünde hat. Liebe verlangt, dass er Sünde nicht annimmt und akzeptiert. Zerstörerische Sünde, alles, was sündig ist. Und da er uns liebt, suchte er und hat er für uns einen Weg vorbereitet, damit wir frei werden können von seinem Zorn. Befreit. Und das ist Sühnung. Sühnung ist die Abwendung des Zorn Gottes durch ein Opfer. Jemand hat den Zorn Gottes auf sich für dich und mich genommen. Dieser Zorn ist real, es ist echt und es ist gerecht, es ist heilig. Es kann nicht einfach zack irgendwie verschwinden. Dieses Zorn ist wegen Sünde vorhanden. Aber wer wird dieses Zorn dann auf sich nehmen und diesen Zorn wegnehmen von uns? Jesus Christus. Als er am Kreuz hing, hat er Gottes Zorn gegen deine Sünden und meine Sünden völlig auf sich genommen. Er hat unser Gericht bezahlt, unsere Strafe bezahlt. Es ist eine Begnadigung gewesen. Sühnung ist die Abwendung des Zorn Gottes durch ein Opfer. Das Blut, also der Opfertod Jesu Christi, beseitigt Gottes Zorn gegen uns und ist die Garantie dafür, dass er uns gegenüber nun für immer gnädig und wohlgesinnt ist. So hat J.I. Packer Sühnung definiert in seinem Buch Gott erkennen. Christus hat durch seinen Opfertod für unsere Sünden den Zorn Gottes beschwichtigt. Es ist weg. Er hat es weggenommen, er hat es bezahlt. Und wenn Gott Menschen anschaut, die in Christus sind, ist er nicht zornig. Genauso wie er nicht zornig ist, wenn er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus sieht. Gott, der Vater, ist nicht zornig gegen seinen Sohn. Er liebt seinen Sohn. Und er liebt alle, die in seinem Sohn sind, auch. Sein Zorn ist weg. Wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur. Und was der Vater sieht, wenn er dich sieht, ist Jesus. Und Zorn ist weg. Das ist Sühnung. Es ist eine Abdeckung deiner Sündenschuld durch Jesus Christus. Und das ist das Kern des Evangeliums. Die Rechtfertigung, die Sühnung, dass Jesus als Stellvertreter für uns alles für uns vollbracht hat am Kreuz, damit wir in ihm Gerechtigkeit haben können, ewiges Leben haben können. Und das war auch nicht genug. Jesus hat das alles getan, aber der Vater im Himmel sagt, jetzt möchte ich aber auf Nummer sicher gehen, dass die Menschen verstehen, dass dieses Zorn weg ist. Und wie werde ich das tun? Ich werde das tun, indem ich den Heiligen Geist schicke. Und ich werde jetzt nicht weit entfernt sein von den Menschen. Der Geist Gottes, mein Geist wird in den Menschen sein. Und er wird als Beistand funktionieren und ermutigen und beweisen, ja, ich habe dich lieb. Ja, Jesus ist für deine Sünden gestorben. Du hast keinen Grund, Angst zu haben. Zornig bin ich nicht mehr gegen dich. Jesus hat das bezahlt. Ich bin Liebe. Gott, der Heilige Geist, bestätigt unsere persönliche Verbindung zur Liebe Gottes. Das sagt Johannes uns ganz klar und deutlich. in Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wer ist ein Christ? Jemand, der sich taufen lassen hat? Nicht unbedingt. Hoffentlich lassen Christen sich taufen. Jesus hat das eingeführt. Aber das macht kein Mensch zu einem Christ, dass er nass geworden ist. Was macht ein Mensch zu einem Christ? Dass der Heilige Geist ihm getauft hat. Und was ist das? Das ist jetzt nicht Zungenreden oder irgendwelche komische Dinge erfahren oder so. Das ist nicht Geistestaufe. Das ist etwas, das im Neuen Testament passiert ist, aber ja, das ist ein anderes Thema. Das ist nicht, was du brauchst, um zu wissen, dass du im Heiligen Geist bist. Wie weißt du, dass der Heilige Geist dich im Leib Jesu, in seiner Gemeinde, in Familie Jesu hineingebracht hat, hineingetauft hat? Ganz einfach. Römer 8 sagt uns, der Geist Gottes bezeugt mit deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Deine Angst ist weg. Und warum ist deine Angst weg? Vor diesem Gerichtstag? Weil in deinem Herzen ist die klare Zuspruch Gottes durch den Heiligen Geist, hey, du gehörst mir, ich hab dich lieb. Der Heilige Geist spricht in dich an, in deinem Herzen. Das ist so schön. Schlag mir Römer 8 kurz auf, weil das müssen wir auf jeden Fall. Vers 9 sagt in Römer 8, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. So, entweder hast du den Heiligen Geist oder nicht. Und was tut dann der Heilige Geist? Vers 16, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und 1. Johannes sagt uns, die Auswirkung davon, Angst ist weg. Vor diesem Gerichtstag. Ich meine jetzt nicht, dass du nie wieder in deinem Leben irgendwelche Ängste erlebst, aber Angst vor Gottes Gericht ist weg. Warum? Weil du gehörst Jesus. Der Heilige Geist bestätigt das und er dient in unserem Herzen diesen Grund, dass wir in Christus wachsen, dass wir unsere Stabilität in ihm haben. Die unvergleichliche Vollkommenheit der Liebe Gottes ruft uns zur gegenseitigen Liebe auf und jagt alle Ängste vor dem Gerichtstag weg. Gott will, dass du verstehst, wie seine Liebe funktioniert. Wie hat es funktioniert? Erstens, der Vater sandte seinen Sohn, um uns Leben zu geben. Und das ging von ihm aus, nicht von uns aus. Und er hat dadurch Sühnung bewirkt, dass deine Sünden abgedeckt sind, dass kein Zorn und Feindschaft mehr besteht zwischen dir und Gott. Und jetzt schickte er dann zum Schluss den Heiligen Geist in deinem Herzen, damit du ganz klar und deutlich weißt, es ist genauso. Und dadurch ist Angst weg. Und das ist unser zweiter und letzter Punkt. Gott will, dass wir in ihm stabil sind, dass wir nicht voller Angst sind. Gottes Wunsch für dich und für mich ist, dass wir verstehen, dass das Realität ist in Christus. Dass jeder Einzelne, der an Jesus glaubt und diese Vergebung, dieses Geschenk angenommen hat, keinen Grund mehr hat, Angst zu haben vor Gott. Und das ist, was er möchte. Die gegenseitige Liebe zwischen Gott und die Geliebten ist das felsenfeste Fundament unserer Hoffnung. Wisst ihr, wenn wir diese Liebe Gottes erkennen, das ruft in uns eine Liebe hervor. Das ist nur natürlich, oder? Dass wir sagen, wow, so liebst du mich? Oh, danke, Vater, ich hab dich auch lieb. Ich will meine Liebe mehr zeigen. Ich will in der Liebe zu dir wachsen. Und da hast du eine enge, liebevolle Beziehung, das Gott initiiert hat und worauf wir im Glauben antworten und gehorsam. Was bewirkt das dann in unserem Leben? Wie stabilisiert uns diese neue Beziehung in Christus, diese Liebe, die Jesus uns gezeigt hat, die vorhanden ist? Vers 17 sagt, Also wir können mit Vers 16 anfangen. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, dass Gott, die Gott zu uns hat. Das ist ganz wichtig. Du musst es glauben. Du musst es für dich selbst in Buße und Glauben annehmen. Ich brauche das. Sonst bin ich vor Gott verloren. Ich brauche Jesus. Jesus ist die einzige Lösung. Und wer das glaubt und erkannt hat, das ist, was Vers 16 sagt. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, dass Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und was ist die Auswirkung? Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Das Wort vollkommen hier ist ein Wort, das bedeutet reif, komplett. Es fehlt nichts. Das heißt nicht Perfektion, wie Vollkommenheit in dem Sinn, sondern völlige Reife. Es ist vollständig. Wir haben es wirklich begriffen, völlig begriffen, diese Liebe. Wenn wir eine reife Liebe, die haben, man muss es anders sagen, wenn wir in dieser Liebe reif geworden sind, die Gott für uns hat, wenn wir Gottes Liebe erkannt haben in der Fülle und das dann im Glauben angenommen haben, was heißt dann zurücklieben? Okay, er liebt uns zurück und wir lieben ihn zurück im Glauben. Das bewirkt in uns dann, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Freimütigkeit, keine Angst. Ich kann hingehen und ich muss keine Angst haben vor dem Vater, vor Gott. Was wird er wohl denken über mich? Das Problem ist, wir kennen unsere Schwächen. Wir kennen unsere Schwierigkeiten. Gott kennt das auch. Ich kenne die Schwächen und Schwierigkeiten meiner Kinder auch. Ein liebender Vater, der versucht, seine Kinder zu erziehen, aber er lehnt niemals seine Kinder ab, weil sie Schwächen haben. Das sind seine Kinder. Er umarmt sie. Er nimmt sie an. Wie das wunderbare Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wer hat uns dieses Gleichnis gegeben? Der Sohn geht weg, verschwendet alles, dann erstmal tut Buße, kommt zurück. Und wer wartet auf ihn und läuft ihm entgegen? Der Vater. Was hat der Vater davon? Ich meine, der Sohn hat den Vater total eigentlich entehrt. Also total schlecht behandelt. Was hat der Vater davon? Nichts. Aber er liebt den Sohn. Es entsteht aus seiner Liebe. Er bekommt von dem Sohn gar nichts. Aber er liebt den Sohn. Er freut sich, dass der Sohn zurückgekommen ist. Er liebt, er will die Beziehung. Es bewirkt Freimütigkeit am Tag des Gerichts. Wir können nicht im Stolz oder irgendwelche ich bin so gut vor Gott bestehen, sondern in Demut wissen wir, Christus hat alles für mich schon vollbracht. Und wenn ich eines Tages vor Gott stehe, dann werde ich in Christus von Gott angenommen werden. Ich bin errettet. Ich bin erlöst. Ich bin neu geboren durch Gottes Gnade. Preis dem Herrn. Die Stelle sagt uns warum. Vers 17. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Wieso kann Gott uns annehmen? Weil im Glauben hat der Vater uns die Gerechtigkeit Jesu zugeschrieben, geschenkt, angerechnet. Das ist wunderbar. Du stehst nicht alleine vor dem Vater. Du stehst in Christus vor dem Vater. Und er liebt seinen Sohn. Du bist in ihm, wenn du an Jesus glaubst. Und das hat dann natürlich die Wirkung, dass es alle Ängste weg, also austreibt. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Nochmal, ist nicht reif geworden, komplett geworden in der Liebe. Ein Kind, der ein liebendes Vater kennt und hat, läuft hin zu seinem Vater, wenn er Angst hat. Und der Vater, da er einfach da ist, nimmt diese Ängste weg, deckt sie ab. Ein Kind läuft zur Mutter hin, auch genauso, wenn es Angst hat. Und die Mutter, die große, die starke Mama, die kann alles. Sie sorgt dafür, dass es mir gut geht. Wenn du Gott kennst, wenn du Gott verstehst, wenn du ein gesundes, biblisches Gottesbild hast, dann hast du keine Angst vor dem Gericht, vor sein Gericht. Warum? Weil du seine Liebe verstanden hast in Christus. Die vollkommene, diese komplette, diese vollständige Erkenntnis der Liebe Gottes tut das. Zum Schluss möchten wir Römer 8 kurz miteinander anschauen, weil hier einfach wieder solche Offenbarungen Gottes sind, wo man nachher nur Halleluja sagen kann, wo man nur sagen kann, wow, okay, Mann, was für einen Gott haben wir, einen Gott, der uns so sehr liebt. Wir fangen mit Vers 31 an. Was wollen wir nun hierzu sagen? Und Vers 30 hat gerade erzählt, was Gott für uns getan hat, dass er uns vorherbestimmt hat, berufen hat, dass er uns gerechtfertigt hat, dass er uns auch verherrlicht hat. Interessante Ausdrucksweise. Vor Gott sind wir schon verherrlicht, obwohl das noch in der Zukunft bei uns liegt. Für ihn gibt es keine Zukunft. Er sieht uns schon als, was wir in der Ewigkeit sein werden. So sind wir vor ihm. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und vielleicht sagst du, ja, aber du weißt jetzt nicht, wer gegen mich ist. Schau mal den da an. Und die Antwort darauf ist, okay, das ist ernst zu nehmen. Es ist keine Kleinigkeit, dass es Gefahren gibt in dieser Welt, angsterregende Situationen in dieser Welt. Ja, so ist es. Aber du schaust den Feind an, du schaust Gott nicht an. Hast du mal Gott wirklich angeschaut? Lies mal im Alten Testament durch, was der kann. Der schickt einen Engel und ein einziger Engel besiegt ein ganzes Herr von Assyrien. Tausende von Menschen. Es ist für ihn, es gibt keine Herausforderungen für Gott. Gott ist Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Will Gott, dass du Angst hast und Angstzustände erlebst dein ganzes Leben lang? Nein. Deswegen hat er seinen Sohn gesandt, damit du in ihm befreit werden kannst. Und er schenkt dir alles, was wertvoll ist, das in der Ewigkeit, im Reich Gottes wertvoll ist. Nicht unbedingt jetzt ein Ferrari oder irgendein Luxusvilla. So, wer braucht das sowieso wirklich? So, mein 9-Sitzer-Bus ist eh schneller als ein Ferrari im Stau. Also, ich bin richtig schnell unterwegs. Ist zwar nicht so schön, aber wer braucht solche Dinge wirklich? Niemand. Was wir brauchen, ist innerliche Schätze vom Herrn. Er sagt, ich gebe euch alles in Christus. Vers 5 und 34. Wer wir verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Jesus ist unser Fürsprecher, unser Anwalt. Wir haben es gut in Christus. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Was er damit sagt ist, auch wenn du in diesem Leben Negatives erlebst und die Gottlosen dich misshandeln, heißt das, dass Gott seine Liebe von uns weggenommen hat? Hat das zu bedeuten, dass er unsere Liebe entzogen, seine Liebe entzogen hat? Nein, das ist unser geistlicher Kampf in dieser Welt. Weil Vers 37 sagt, in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Den, der uns, weißt du, welches Wort steht da? Der uns geliebt hat. Habt ihr das gehört? Wie überwinden wir? Weit? Durch den, der uns gemocht hat. Der meinte, wir sind nett. Nein. Der Agape-Liebe für uns hat. der sich entscheidet, aufgrund seines Charakters, aufgrund sein Wesen, dich zu lieben. Wir überwinden. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes. Wovon scheiden vermag? Nicht scheiden vermag? Von der Liebe. Nichts kann uns von dieser Liebe trennen, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Antwort auf Ängste vor Gottes Gericht ist schlicht und einfach Jesus. Kennst du Jesus? Und wenn du Jesus kennst und in seiner Liebe reif bist und deine Liebe wächst für ihn, dann werden diese Ängste verschwinden, weil Jesus genug ist. Dann sind wir reif. So bekommt man Heilsgewissheit. Manche Menschen kämpfen mit Zweifeln sehr lang. Sie glauben an Jesus, aber sie kämpfen mit Zweifeln. Wie kann ich wirklich wissen, dass ich wirklich Vergebung habe? Die Antwort darauf ist nicht zurückzuschauen. Hast du richtig gebetet? Hast du genug verstanden? Hast du alles richtig gemacht bei deiner Bekehrung? Ich meine, wo ist das in der Bibel? Was sagt die Bibel? Willst du Heilsgewissheit haben? Schau nicht dich an und was du getan, geglaubt und gedacht hast. Schau ihn an. Was hat er getan? Was hat er versprochen? Was wird er tun? So bekommst du Heilgewissheit, weil deine Gewissheit nicht mit deiner Leistung verbunden ist. Wirst du nie Gewissheit haben. Du hast Gewissheit, indem du dich von ihm abhängig machst und seine Leistung für dich im Glauben 100% annimmst. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Das wird uns motivieren, eine tiefere Liebe für Gott zu haben, aber dann zum Schluss, die gegenseitige Liebe zwischen Gott und die Geliebten ändert unser Umgang mit unseren Mitmenschen. Da wollen wir jetzt nicht viel Zeit verbringen, aber es reicht einfach zu sagen, Christen sollten die liebevollsten Menschen der Welt sein. Gott liebte uns, als wir ihn nicht geliebt haben. Das heißt, wir waren die Lieblosen und er hat uns geliebt. Wie gehst du mit Menschen um, die dich lieblos behandeln? Hackst du sie ab in deinem Herzen so, die sind so schlimm und die sind einfach die lieblosen Menschen und die lehne ich ab. Ist das, wie wir sind als Christen? Nicht, wenn wir die Liebe Gottes in uns reichlich haben. Dann sind wir in unserem Herzen Menschen, die sogar absichtlich uns lieblos behandeln, zu lieben. Geschweige denn die Leute, die aus Schwäche oder aus Versagen oder aus irgendeinem anderen Grund unabsichtlich uns lieblos behandeln. Gott liebte uns, als wir ihn nicht geliebt haben. Liebe Geschwister, diese wunderbare, vollkommene Liebe, die unvergleichliche Vollkommenheit der Liebe Gottes ruft uns zur gegenseitigen Liebe auf und jagt alle Ängste vor dem Gerichtstag weg. Nimm dir Zeit, denk über die Liebe Gottes nach und lass es dein Herz füllen. Und erkenne, diese Liebe ist so klar zu sehen, indem du merkst, was du eigentlich verdient hast. Du hast das Gericht Gottes verdient. Du hast die Hölle verdient. Willst du das bekommen, was du verdient hast? Dann kriegst du die Hölle. Willst du Gnade bekommen? Jesus Christus schenkt dir das, obwohl du es nicht verdient hast. Ich auch nicht. Johannes sagt, Vers 12 in 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohn Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ihr dürft wissen, nicht nur bloß hoffen, ihr dürft eine Gewissheit haben in Christus Jesus. Und deine Sünden, du hast einen Anwalt vor dem Herrn. Und wenn du seine Liebe erkannst, dann sind dir deine eigenen Sünden nicht wurscht. Die sind dir schon wichtig. Du willst davon weg. Du willst erlöst von denen auch sein. Und du gehst das mit Hingabe an. Aber du hast keine Angst vor Gott, wenn du merkst, ich bin immer noch nicht vollkommen. Ich habe wieder versagt. Du bekennst deine Sünde, er gibt dir Reinigung und du stehst wieder auf und gehst weiter. Amen.